Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Ich nehme dich mit auf eine Reise, die tiefer geht als jeder Schacht, den wir je im Revier gebohrt haben. Das ist nicht einfach nur die Geschichte einer Maschine. Das ist die Saga von Dalbusch, die Geschichte einer Stadt, die aus Schmerz Hoffnung geschmiedet hat. Es ist ein Brett von einer Story, das im tiefsten Schwarz von 1950 beginnt und erst im gleißenden Licht der chilenischen Wüste 2010 sein Ende findet. Alles fing an mit einem Schlag, der Gelsenkirchen ins Mark traf. Im Mai 1950 holte sich der Berg auf Schacht 678 Kumpel. Eine Feuerwalze fraß sich durch die Gänge und hinterließ eine Stadt in Schockstarre. Doch aus dem Ruß und den Tränen wuchs ein Trotz, der typisch für uns ist. Die Schlosser von Dalbusch, Kerle mit Schwielen an den Händen und Ruß im Gesicht, hatten die Schnauze voll vom Beerdigen. Sie wollten Technik bauen, die Leben rettet ihre visionäre Idee. Eine Rettungskapsel, so schmal, dass sie durch ein Notbohrloch von gerade mal 38,5 Zentimetern passt. Ein stählernes Nadelöhr, die Dalbusch-Bombe. Doch bevor das Wunderwerkzeug sich beweisen konnte, schlug das Schicksal erneut zu. Im August 1955 explodierte das Feld Hibernia, während die Retter oben verzweifelt gegen das Feuer kämpften und die Bohrer nach den Vermissten suchten, fiel eine Entscheidung, die bis heute wie ein Fluch über der Stadt liegt. Um die gesamte Zeche zu retten, mussten die Gänge zugemauert werden. 25 Männer wurden hinter Beton und Stein lebendig begraben. Ein Schmerz, der die Kapsel in der Werkstatt zum Symbol einer unvollendeten Mission machte. Aber Gelsenkirchen gab nicht auf. Aus der Scham wurde Besessenheit. Die Kapsel wurde optimiert, perfektioniert. Sie wurde zum globalen Standard für Rettungstechnik. Der Ruf der Welt ereilte uns und die Technik. Aus Dalbusch reiste über Ozeane, um Kumpel aus den fiesesten Löchern der Erde zu ziehen. Sie wurde zur Legende, lange bevor die Zechen im Revier schlossen. Der Kreis schloss sich erst Jahrzehnte später, im Jahr 2010, in der chilenischen Atacama-Wüste. 33 Bergleute saßen in 700 Metern Tiefe fest. Die Welt hielt den Atem an und die klügsten Köpfe waren am Verzweifeln. Da erinnerte man sich an den Gelsenkirchener Dickkopf. Die Rettungskapsel Phoenix, die dort das Wunder vollbrachte, war nichts anderes als die Wiederauferstehung der Dalbusch-Bombe. Als der erste Kumpel aus dem Schlund der Erde auftauchte, jubelte die ganze Welt und Gelsenkirchen jubelte mit. Es war der späte Sieg über die Mauer von Hibernia. Ich, Hajo, erzähle euch diese dramatische Geschichte in einem Mix aus realer und künstlerischer Freiheit. Es ist die Geschichte von Zusammenhalt, von ehrlichem Handwerk und dem Versprechen, der Hoffnung, auch niemals wieder jemanden im Berg zurückzulassen. Eine Sage über das ewige Licht der Hoffnung, das auch in der tiefsten Dunkelheit niemals ausgeht. Das ist Dalbusch-Bombe 38,5. Das ist unsere DNA. Sie klingt staubig, sie klingt staubig. Setz dich mal ordentlich hin und lass die Hektik mal für 5 Minuten draußen vor der Garagentür. Wenn wir beide uns hier über Gelsenkirchen unterhalten, dann reden wir nicht über irgendeine Stadt, die man auf der Landkarte einfach so mit dem Finger übergeht. Wir reden über ein Stück Erde, das aus purem Widerstand gebaut wurde. Ich war gestern Abend wieder unterwegs, einfach nur um die Birne frei zu kriegen, nach dem ganzen Geschraube hier in der Werkstatt. Meine Wege führen mich dann fast immer nach Ückendorf, auf diesen einen speziellen Friedhof. Wenn du dort stehst, im Schatten der alten Bäume, dann spürst du eine Schwere in der Luft, die dir fast das Hemd am Körper festklebt. Da stehen sie, unübersehbar und mächtig. Vier riesige Kerle aus massiver Bronze, überlebensgroß, ragen sie in den grauen Himmel. Die Gesichter tief gezeichnet von einer Härte, die wir heute kaum noch begreifen können. Das sind keine hübschen Statuen für die Touristen, das sind Wächter. Sie halten die stumme Wacht über einer Grabplatte, die so schwer wiegt wie die gesamte bleierne Geschichte unseres Reviers. Wenn du davor stehst, dann hältst du automatisch die Luft an. Du liest die Zahlen und die Namen, aber was du wirklich fühlst, ist das Schweigen darunter. 78 Mann. Denk mal einen Moment darüber nach, was das bedeutet. 78 Kumpel, Väter, Söhne und Nachbarn. Es war ein gewöhnlicher Tag im Mai, damals im Jahr 1950. Die Vögel haben wahrscheinlich gesungen und die Sonne stand schon hoch über den Dächern von Rothausen. Und dann, in einer winzigen Sekunde, bricht die Hölle los. Eine Schlagwetterexplosion auf Schacht 6. Ein einziger, gewaltiger Knall und die Welt war für hunderte Familien von jetzt auf gleich pechschwarz. Eine Feuerwalze ist durch die siebte Sohle gerast, heißer als alles, was man sich vorstellen kann, und hat das Leben aus den Stollen gesaugt. Ich habe mir neulich in einem alten Archiv diese vergilbten, körnigen Aufnahmen von der Trauerfeier angesehen. Ich sag dir, das lässt dich nicht mehr los. Straßen in Rothausen waren nicht einfach nur voll, sie waren schwarz vor Menschen. Tausende standen da, Schulter an Schulter, die Mützen tief in die Stirn gezogen oder fest in den schwieligen Händen vergraben. Da gab es kein lautes Geschrei, keine Hysterie, da war nur diese massive, bleierne Stille. Sogar T-A-E-O-D-O-R-H-E-U-S-S, der höchste Mann im Staat, war damals persönlich hier. Er stand da oben auf dem Podest und hat die Trauerrede gehalten, aber eigentlich hätte er auch schweigen können. Die Augen der Menschen haben die ganze Geschichte erzählt. Es war, als hätte die gesamte Stadt kollektiv den Atem angehalten, während der unendlich lange Trauerzug an ihnen vorbeizog. Manche Leute von auswärts sagen ja immer wieder gerne, Gelsenkirchen sei grau, trostlos und hässlich. Ich sag dir was, Gelsenkirchen ist aus Blut, Schweiß und Tränen gebaut, die über die Jahrzehnte zu Stein und Bronze geworden sind. Damals, im Jahr 50. Da haben wir auf die ganz harte Tour gelernt, was es wirklich bedeutet, wenn der Berg sich nimmt, was er will. Er ist ein gieriger Hund, dieser Berg. Aber wir haben an diesem Tag noch etwas anderes gelernt, etwas, das tief in unser DNA eingegangen ist, dass wir niemals aufgeben. Dass wir uns nicht einfach wegducken, wenn der Schlag kommt. Wenn du heute an diesen Bronzeknappen vorbeiläufst, dann siehst du in ihrem Gesicht, an diesem verdammten Gelsenkirchener Dickkopf. Das ist der Ursprung von allem. Aus dieser schwarzen Asche von 1950 wuchs langsam, ganz langsam eine Idee. Eine Idee, die aus dem Schmerz geboren wurde, weil wir es leid waren. Unsere Kumpel immer nur zu begraben, wir wollten sie zurückholen. Wir wollten das Schicksal an der Gurgel packen und sagen, nicht mit uns. Aber bis dahin war es ein weiter, verdammt steiniger Weg durch die Dunkelheit. Und genau diesen Weg werden wir jetzt zusammen gehen. Teil für Teil, Schicht für Schicht. Komm mal rüber an die Werkbank. Ich hab hier was, das musst du dir ansehen. Es ist nur ein altes, verbogenes Stück Flachstahl. Aber wenn du es in die Hand nimmst, dann spürst du die Hitze von damals. Nach dem großen Unglück im Jahr 1950 war die Stimmung in der Stadt wie unter einer Glocke aus Blei. Die Leute sind zwar wieder zur Schicht gegangen, klar, das Leben muss ja weitergehen, aber das Lachen in den Kaue war leiser geworden. Man hat gemerkt, dass da was brodelt, eine Mischung aus Trauer und einer ganz speziellen Art von Wut. Eine Wut darüber, dass man oben am Schachtrand stehen musste und nichts tun konnte, außer zu warten, bis die Rettungstrupps die Toten nach oben brachten. In den Werkstätten der Zeche Dalbusch saßen die Schlosser damals zusammen. Das waren Kerle, die hatten mehr Ahnung von Statik und Materialkunde in ihrem kleinen Finger als so mancher Konstrukteur in seinem ganzen Studium. Die saßen da in ihren Pausen auf den Holzkisten, den schwarzen Kaffeepott in der Hand und haben die Köpfe zusammengesteckt. Da wurde nicht über das Wetter gequatscht, da wurde über die Physik des Überlebens diskutiert. Sie hatten diese eine völlig verrückte Idee im Kopf. Was wäre, wenn wir nicht warten, bis der Weg frei ist? Was wäre, wenn wir uns den Weg zu den Kumpels einfach bohren? Aber da gab es ein gewaltiges Problem, ein technisches Biest, das eigentlich unbesiegbar schien, die Bohrlöcher, die man damals im Notfall von oben durch das Gestein treiben konnte, waren winzig. Wir reden hier von einem Durchmesser, der kaum größer war als ein ordentliches Frühstücksbrettchen, gerade mal 38,5 Zentimeter, messt das mal nach, das ist nichts! Da passt normalerweise kein ausgewachsener Bergmann durch, erst recht keiner, der vielleicht verletzt ist oder vor Angst zittert. Die Experten in den feinen Büros haben damals den Kopf geschüttelt. Unmöglich, haben sie gesagt. Da kriegst du keinen Menschen durch, ohne ihn komplett zu zerquetschen. Aber sie hatten die Rechnung ohne den Gelsenkirchener Dickkopf gemacht. Die Schlosser bei Dalbusch haben sich gesagt, wenn der Berg uns nur so ein Nadelöhr lässt, dann bauen wir eben einen Faden aus Stahl, der da durchpasst. Sie haben angefangen zu zeichnen, erst mit Kreide auf den nackten Hallenboden, dann auf zerknittertes Papier. Sie wollten eine Kapsel bauen, ein Ding, das so glatt und so stabil ist, dass es hunderte Meter tief in die Erde gelassen werden kann, ohne am Gestein zu zersplittern wie Glas. Ich stell mir das oft vor, wie die da nachts in der Werkstatt standen. Das Licht der Schweißgeräte hat die Wände in ein gespenstisches Blau getaucht und der Geruch von verbranntem Metall lag schwer in der Luft. Sie haben mit den Formen experimentiert. Es durfte keine Ecken geben, keine Kanten, an denen sich die Kapsel im Bohrloch verkeilen konnte. Wenn das Ding da unten in 700 Metern Tiefe hängen bleibt, dann hast du kein Rettungsgerät gebaut, sondern einen Sarg aus Stahl. Das Risiko war gewaltig und sie wussten, dass jede Schweißnaht musste perfekt sein. Jede Niete musste sitzen, als hänge das Leben der ganzen Welt daran. Sie haben das Ding konisch zulaufen lassen, oben und unten abgerundet, fast wie eine riesige Zigarre aus Stahl. Der Kumpel da drin sollte nicht sitzen können, das war unmöglich bei dem Durchmesser. Er musste stehen. Die Arme weit über den Kopf gestreckt, fast wie ein Taucher, der in ein tiefes, enges Becken springt. Es war eine Konstruktion am Rande des Wahnsinns, aber es war die einzige Chance. Es war der Versuch, die Grenze zwischen Leben und Tod auf ein paar Millimeter Blech zu reduzieren. In dieser Zeit, Anfang der 50er Jahre, ist etwas passiert, das man heute kaum noch begreift. Die Werkstatt wurde zu einem Labor der Hoffnung. Es war kein offizieller Auftrag von ganz oben, es war der Drang der Männer selbst. Sie wollten dem Berg eine Antwort geben. Sie wollten nicht mehr nur Opfer sein, sie wollten die Jungs zurückholen. Aber sie wussten auch, Papier ist geduldig. Ob dieses stählerne Nadelöhr wirklich funktioniert, ob's den gewaltigen Druck der Tiefe aushält, und ob ein Mensch daran wirklich überleben kann, ohne den Verstand zu verlieren, das sollte sich erst noch zeigen. Die Theorie war fertig, der erste Prototyp stand in der Ecke und glänzte im schwachen Licht der Werkstattlampe. Aber der wahre Test, die Feuerprobe, die sollte schneller kommen, als es jedem von ihnen lieb war. Und diese Probe, die hatte einen Namen, der uns heute noch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Aber dazu kommen wir in der nächsten Schicht. das M, das M. Wenn du hier am Schachtrand stehst, dann vibriert der Boden unter deinen Sohlen ganz anders. Es ist nicht nur die Maschine, die da arbeitet. Es ist, als würde der Berg selbst tief im Inneren atmen. Mitte der 50er Jahre war die Stimmung im Pott eigentlich gerade wieder im Aufwind. Das Wirtschaftswunder hat an die Tür geklopft, die Schornsteine haben geraucht wie verrückt und überall wurde Stahl gebraucht. Gelsenkirchen war das schlagende Herz von dem ganzen Laden. Man dachte, man hätte den Berg jetzt im Griff. Man dachte, mit der neuen Technik und dem Fleiß der Männer könnte uns nichts mehr erschüttern. Die dunklen Schatten von 1950 schienen langsam zu verblassen, wie ein alter blauer Fleck, der langsam gelb wird. Aber der Berg, mein Freund, der vergisst nicht. Der Berg hat kein Gedächtnis für unsere Feiertage oder unseren Stolz. Er wartet einfach nur in der Werkstatt von Dahlbusch, stand dieser Prototyp der Rettungskapsel. Dieses glänzende Ding aus Stahl und die Leute sind im Vorbeigehen manchmal stehen geblieben und haben mit dem Finger über das Metall gestrichen. Es war beruhigend zu wissen, dass das Ding da war. Es war wie eine Versicherungspolice, die man im Schrank liegen hat, aber von der man hofft, dass man sie niemals einlösen muss. Die Bombe. So nannten sie das Teil intern schon damals, weil die Form eben so aussah. Aber niemand wollte, dass diese Bombe jemals wirklich scharf geschaltet werden muss. Man muss sich die Arbeit damals vorstellen. Das war kein Zuckerschlecken mit Sensoren und Computerüberwachung. Das war Handarbeit, Auge und Ohr. Du hast dich auf den Kumpel neben dir verlassen und auf das Holz, das über dir im Gebälk geknackt hat. Die Bergleute hatten ein Gespür für Gefahr, einen siebten Sinn für das, was da im Dunkeln passierte. Aber gegen ein Schlagwetter, gegen diese heimtückischen Gase, da bist du manchmal machtlos. Das ist wie ein unsichtbarer Feind, der sich an dich heranschleicht, während du gerade den Abbauhammer schwingst und den Schweiß aus den Augen wischt. Im August 1955 lag eine ganz seltsame Schwüle über der Stadt. Der Himmel war bleigrau und die Luft war so dick, dass man sie fast mit dem Messer hätte schneiden können. Die Männer, die zur Mittagsschicht einfuhren, haben wahrscheinlich noch Witze gemacht, über den Fußball vom Wochenende gequatscht oder darüber, was die Alte abends zu essen auf den Tisch bringt. Niemand von ihnen ahnte, dass diese Schicht die Welt wieder aus den Angeln heben würde. Niemand wusste, dass der Bereich, den sie Hibernia nannten, zur Todesfalle werden sollte. Hibernia. Der Name klingt heute für uns wie ein Donnerschlag, aber damals war das einfach nur ein Feld, wo man die Kohle aus dem Berg holte. Es war tief, es war heiß, aber es war unser Job. Und dann, ganz plötzlich, als die Uhren gerade auf den Nachmittag tickten, passierte es ein Grollen, das so tief war, dass man es in den Magenkohlen spürte, noch bevor man den Knall überhaupt hörte. Die Vögel auf den Stromleitungen flogen schlagartig auf und für einen Moment herrschte an der Oberfläche eine unheimliche, fast schon unnatürliche Stille. Und dann kamen die Sirenen. Dieses Heulen der Werksirenen, das ist ein Geräusch, das du nie wieder vergisst, wenn du es einmal gehört hast. Es kriecht dir unter die Haut, es setzt sich in deinen Knochen fest. Es sagt dir, da unten ist gerade das Leben gegen den Tod ausgetauscht worden. Die Frauen in den Siedlungen sind aus den Häusern gelaufen, noch mit der Schürze um, die Gesichter bleich vor Schreck. Sie wussten genau, was das bedeutet. Sie kannten das Signal, es war der Ruf der Katastrophe. Oben am Schacht Dahlbusch wurde es hektisch. Die Ingenieure liefen mit bleichen Gesichtern über den Platz. Die Rettungsteams rüsteten sich aus. Die Atemschutzgeräte wurden gecheckt. Und mittendrin stand sie, die Rettungskapsel. In diesem Moment war sie kein Experiment mehr. Sie war kein Tüftelprojekt von ein paar Schlossers mehr, über das man in der Pause lachte. Sie war plötzlich die einzige Hoffnung, die uns noch blieb. Aber die Lage da unten war unübersichtlich. Das Feuer fraß sich durch die Stollen, der Qualm war so dicht wie Teer. Die ersten Meldungen kamen hoch. Explosion. Viele Tote.
und Kumpel, die irgendwo da unten in der Falle saßen, abgeschnitten vom Rest der Welt durch herabstürzendes Gestein und Flammenwände. Die Stunde der Wahrheit war gekommen, aber der Berg hatte noch ein paar grausame Trümpfe im Ärmel, die keiner von uns vorher gesehen hatte. In dieser Schicht wurde aus Hoffnung ganz schnell purer Horror. Aber das Hajo, das müssen wir uns in der nächsten Runde genauer ansehen.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Jetzt wird es ungemütlich, wenn du dir vorstellst, wie die Jungs von der Grubenwehr da unten eingefahren sind. Dann musst du alles vergessen, was du über Mut zu wissen glaubst. Das war kein Heldenmut aus dem Fernsehen, das war die reine, nackte Pflicht gegenüber dem Kumpel. Als der Korb sie nach dem großen Knall in die Tiefe schoss, war die Luft da unten schon kein Gasgemisch mehr, das war flüssiges Gift. Der Qualm war so schwarz und so dick, dass die Lampen an den Helmen nur noch wie kleine, funzelige Glühwürmchen im Nebel wirkten. Du hast deine eigene Hand vor Augen nicht mehr gesehen, aber du hast die Hitze gespürt. Eine Hitze, die dir die Haare an den Armen versengt hat, noch bevor du überhaupt in der Nähe des Feuers warst. Da unten im Feld Hibernia sah es aus, als hätte der Teufel persönlich Hausputz gemacht. Die gewaltigen Stahlbögen, die eigentlich den Berg halten sollten, waren verbogen wie Büroklammern. Die Schienen, auf denen sonst die Loren rollten, standen senkrecht in der Luft oder waren einfach weggeschmolzen. Und überall dieser Staub. Ein feiner, tödlicher Puder aus Kohle und Gestein, der sich in jede Pore und in jede Lunge fraß. Die ersten Trupps fanden Männer, die einfach dort umgefallen waren, wo sie gerade standen. Manche hatten nicht mal mehr Zeit gehabt, ihr Werkzeug fallen zu lassen. 42 Kumpel waren sofort tot, weggewischt von einer Druckwelle, die so schnell war, dass der Schmerz gar keine Zeit hatte, im Gehirn anzukommen. Aber das eigentliche Drama, das, was die Männer oben am Schacht fast wahnsinnig machte, das spielte sich noch tiefer ab. Durch die Klopfzeichen an den Rohren wussten sie, da sind noch welche hinter den Trümmern, hinter der Feuerwand, da saßen noch 25 Männer fest. Sie waren am Leben, sie atmeten noch, aber sie waren in einer Blase gefangen, die von Minute zu Minute kleiner wurde. Das Gas stieg an, die Temperatur kletterte in Bereiche, die kein Mensch lange aushält, und der Sauerstoff wurde knapp. Das war ein Wettlauf gegen die Uhr, bei dem die Uhr eigentlich schon längst abgelaufen war. Stell dir vor, du bist einer von diesen 25, du sitzt da im Dunkeln, dein Kumpel neben dir zittert am ganzen Leib und du hörst, wie der Berg über dir arbeitet. Jedes Knacken im Gebell klingt wie ein Pistolenschuss. Du klopfst gegen die Metallrohre immer wieder dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Das Zeichen, das jeder Bergmann kennt, SOS. Wir sind hier, holt uns raus, und du wartest auf das Geräusch eines Bohrers, auf die Stimme eines Retters, auf irgendwas, das dir sagt, dass du nicht vergessen wurdest. Aber draußen tobte das Feuer weiter, unkontrollierbar und hungrig. Oben an der Oberfläche herrschte ein Chaos, das man kaum beschreiben kann. Die Ingenieure starrten auf die groben Pläne, strichen Linien mit dem Lineal und schüttelten immer wieder den Kopf. Wir kommen nicht durch, hieß es. Das Feuer blockiert den Hauptweg und die Nebenstrecken sind eingestürzt.
In diesem Moment wurde die Rettungskapsel von Dahlwusch zum ersten Mal ernsthaft diskutiert. Man wollte ein Notbohrloch von oben durch das massive Gestein treiben, direkt in den Bereich, wo die Männer vermutet wurden. Es war ein verzweifelter Plan, eine Chance von 1 zu 1 Million. Die Bohrer wurden in Stellung gebracht, die Motoren heulten auf und der Stahl fraß sich Zentimeter für Zentimeter in die Erde. Aber der Berg hatte andere Pläne. Die Hitze unten wurde so gewaltig, dass das Risiko einer zweiten, noch größeren Explosion stieg. Wenn das passiert, wäre nicht nur das Feld Hibernia verloren, sondern die gesamte Zeche Dahlwusch. Tausende Arbeitsplätze, die Existenz einer ganzen Stadt standen auf dem Spiel. Die Männer der Grubenwehr mussten schließlich zurückweichen. Sie konnten die Hitze nicht mehr ertragen. Ihre Schutzanzüge fingen an zu schmelzen. Das war die Hölle auf Erden, nur 1000 Meter tiefer. In dieser Nacht im August fiel eine Entscheidung, die bis heute wie ein dunkles Tuch über Gelsenkirchen liegt. Eine Entscheidung, die Männern wie dir und mir das Herz zerreißt, während die Angehörigen oben am Werkstor warteten und für ein Wunder beteten. Während die Bohrer noch immer versuchten, das Gestein zu durchbrechen, fiel das Urteil von ganz oben. Es war ein Urteil aus Stahl und Stein geboren, aus der reinen kalten Notwendigkeit. Aber dieses Urteil sollte Narben hinterlassen, die man nicht heilen kann. Es war die Geburtsstunde einer Tragödie, die alles verändern würde. Was genau da beschossen wurde, als die Lampen in den Geruch bis zum Morgengrauen brannten, das erzählen wir uns in der nächsten Schicht. Trink erstmal aus. Hajo, es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter.
Man hört das Ticken einer Wanduhr, das wie ein Richtbeil klingt. Eine tiefe, düstere Bassgitarre spielt einen schleppenden Rhythmus, der die Kehle zuschnürt. Es gibt Nächte, die hören einfach nicht auf. In dieser Nacht im August 1955 brannten in der Hauptverwaltung von Dahlwusch die Lampen bis zum Anschlag. Draußen am Tor standen die Frauen, die Mütter und die Kinder, ihre Gesichter im fahlen Licht, der Straßenlaternen wie aus Kreide gehauen. Sie starrten auf die Fenster, suchten nach einem Zeichen, nach irgendeiner Bewegung, die Hoffnung versprach. Aber drinnen, hinter den schweren Eichentüren, da herrschte eine ganz andere Atmosphäre. Da regierte die nackte, kalte Mathematik des Bergbaus. Die Ingenieure und die Brandexperten saßen über den Rissen der Grube. Die Berichte von unten waren verheerend. Das Feuer in Hibernia war nicht mehr zu löschen. Es fraß sich durch den Kohleflöß wie ein gefräßiges Tier, das keine Sättigung kennt. Die Temperatur in den betroffenen Strecken war mittlerweile so hoch, dass man dort kein Menschenleben mehr vermuten konnte, zumindest theoretisch. Aber da waren eben noch diese Klopfzeichen, diese verdammten rhythmischen Schläge gegen die Rohre, die immer wieder von unten hochkamen und jedem, der sie hörte, das Blut in den Adern gefrieren ließen. Man stand vor einer Entscheidung, die kein Mensch jemals treffen müssen sollte. Auf der einen Seite waren diese 25 Männer, unsere Jungs Kumpel, mit denen man gestern noch ein Bier getrunken hatte. Auf der anderen Seite stand die gesamte Zeche Dahlwusch. Wenn das Feuer auf die Hauptschächte übergriff, wenn die Gase dort explodierten, dann war nicht nur das Feld Hibernia weg, dann war alles weg. Dann gab es für tausende Männer keine Arbeit mehr. Dann war die Existenzgrundlage eines ganzen Stadtteils für Jahrzehnte vernichtet. Es war ein Spiel mit dem Einsatz alles oder nichts. Die Experten sagten, wir müssen den Brandherd isolieren. Wir müssen dem Feuer den Sauerstoff entziehen. Und es gab nur einen Weg, das zu tun. Man musste die betroffenen Strecken komplett versiegeln. Man musste Mauern bauen, dicke, massive Mauern aus Stein und Beton direkt in den Stollen, um den Brandbereich vom Rest der Welt abzuschneiden. Es war ein Urteil, das in diesem stickigen Konferenzraum gefällt wurde, während die Zeiger der Uhr unerbittlich weiterkrochen. Es war das Todesurteil für die Männer hinter der Linie. Ich stell mir oft vor, wie der Maurer sich gefühlt haben muss, der den ersten Stein gesetzt hat. Du stehst da unten in der Hitze, der Qualm beißt dir in den Augen und du weißt ganz genau, wenn diese Mauer erstmal steht, dann kommt da keiner mehr raus. Du baust dein Grab Stein für Stein. Vielleicht hast du in den Pausen sogar noch dieses Klopfen gehört, dein leises Tock, Tock, Tock von der anderen Seite. Aber der Befehl stand, die Logik der Sicherheit hatte über die Hoffnung gesiegt. Man hat den Berg an dieser Stelle einfach aufgegeben. Als die Nachricht am nächsten Morgen nach draußen drang, da brach in Rothausen eine Welt zusammen. Es gab kein Geschrei, es gab nur dieses fassungslose Schweigen. Das Schwere wog als jeder Stein in dieser Mauer. Die Frauen am Tor wussten jetzt, dass sie ihre Männer niemals begraben würden. Sie wussten, dass sie 1000 Meter unter ihren Füßen für immer eingemauert waren. Es war ein Schmerz, der so tief ging, dass er die Zeit überdauert hat. Bis heute sagen die alten Leute hier Hibernia, das ist der Ort, wo wir unsere Seele zugemauert haben. Und die Rettungskapsel, die Bombe, an der die Schlosser so hart gearbeitet hatten, sie stand in der Werkstatt glänzend und bereit, aber sie kam nicht zum Einsatz. Man hatte ihr die Chance verwehrt, man hatte das Loch nicht fertig gebohrt, weil man Angst vor der großen Explosion hatte. Für die Konstrukteure war das wie ein Schlag ins Gesicht. Sie hatten das Wunderwerkzeug gebaut, aber man hatte ihnen den Zugang zum Patienten verwehrt. In dieser Nacht ist in Gelsenkirchen etwas gestorben, aber aus dieser dunklen Stunde ist auch ein Trotz erwachsen, der alles Bisherige in den Schatten stellen sollte. Wir hatten gelernt, dass wir uns niemals auf die reine Statistik verlassen dürfen. Wir hatten gelernt, dass wir schneller, besser und unerbittlicher sein müssen als der Berg. Die Kapsel von Dahlbusch war ab diesem Moment nicht mehr nur ein technisches Gerät. Sie wurde zum heiligen Gral des Reviers. Wir schworen uns, das nächste Mal wird uns keiner aufhalten. Das nächste Mal reißen wir den Berg auf, egal was die Ingenieure sagen. Aber der Weg dorthin, der führte durch ein tiefes Tal aus Scham und Trauer. Und wie wir aus diesem Tal wieder herausgekommen sind, das schauen wir uns in der 6. Schicht an. Trink erstmal aus. Die Mauer steht. Und wir müssen jetzt damit leben. Man hört das ferne Tuten einer Rangierlok. Eine Akustikgitarre spielt ein dunkles, das wie ein schweres Nachdenken wirkt. Weißt du, das war keine friedliche Stille, wie man sie am Sonntagmorgen kennt. Das war eine Stille, die dir die Nackenhaare aufstellt. In den Kolonien von Rothausen saßen die Männer nach der Schicht vor ihren Häusern auf den Bänken, starrten Löcher in die Luft und hielten ihre Kaffeepötte fest, als wäre das der letzte Anker in einer Welt, die komplett aus den Fugen geraten war. Keiner wollte so richtig aussprechen, was alle dachten. Wir haben sie da unten gelassen. Wir haben den Berg zugemacht und sind nach Hause gegangen. Dieses Gefühl der Schuld, das kroch in jede Ritze. Es saß mit am Abendbrottisch, es lag mit dem Bett, wenn man nachts die Augen zugemacht hat und die Klopfzeichen immer noch im Ohr hatte. Man nannte es die Notwendigkeit, man nannte es Sicherheit, aber für das Herz eines Bergmanns war es schlicht und ergreifend Verrat. Das Versprechen, dass kein Kumpel zurückgelassen wird, war an diesem Tag im August 1955 zerbrochen und Gelsenkirchen trug nun einen schwarzen Flor, den man nicht einfach nach dem Trauerjahr ablegen konnte. Besonders schlimm war es in der Werkstatt von Dahlbusch. Die Schlosser, die an der Rettungskapsel gefeilt hatten, standen vor ihrem Meisterstück und fühlten sich wie Versager. Da stand sie, die glänzende Bombe, bereit für den Einsatz, bereit, Leben zu retten. Und man hatte sie nicht gelassen. Man hatte ihnen die Chance verwehrt, zu beweisen, dass ihr Nadelöhr funktioniert. In den Wochen nach dem Unglück gab es kaum ein Gespräch, das nicht damit endete, dass einer sagte, wenn wir nur gebohrt hätten, wenn wir der Kapsel nur eine einzige Chance gegeben hätten. Diese Fragen fraßen sich in den Verstand wie Rost in altes Eisen. Aber weißt du, was das Faszinierende an uns Leuten hier im Revier ist? Wir bleiben nicht ewig im Dreck liegen. Wir kauen zwar lange auf unserem Schmerz rum, aber irgendwann verwandelt sich dieser Schmerz in eine Kraft, die du mit nichts auf der Welt mehr aufhalten kannst. In der Werkstatt fing sie an, die Kapsel nicht mehr nur als Projekt zu sehen. Sie wurde zu ihrer Mission. Sie sagten sich, das wird uns nie wieder passieren. Wenn der nächste Knall kommt, und im Bergbau kommt der nächste Knall so sicher wie das Amen in der Kirche, dann wird keine Mauer der Welt uns daran hindern, diese Kapsel in die Tiefe zu schicken. Sie fingen an, die Rettungskapsel noch weiter zu verbessern. Sie bauten Kommunikationssysteme ein, winzige Sprechstellen, damit der Mann da drin nicht in völliger Isolation die Nerven verliert. Sie optimierten die Aufhängung, damit die Kapsel auch bei leichten Erschütterungen im Bohrloch nicht verkantet. Es war, als wollten sie die Schuld von Hibernia dadurch abtragen, dass sie das perfekte Rettungsgerät bauten. Jede Nachtschicht, die sie freiwillig länger blieben, jedes Detail, das sie noch glatter feilten, war eine Hommage an die 25, die hinter der Mauer geblieben waren. In dieser Zeit wurde aus Gelsenkirchen ein Zentrum für Rettungstechnik, ohne dass es die große Welt da draußen schon so richtig mitbekam. Die Ingenieure aus aller Welt fingen an, Briefe nach Dahlbusch zu schreiben. Sie fragten nach Zeichnungen, nach Materialisten, nach den Erfahrungen mit dem Nadelöhrprinzip. Der Name Dahlbusch-Bombe fing an, über die Grenzen des Reviers hinaus zu wandern. Aber für uns hier war es kein Ruhm, es war eine Wiedergutmachung. Es war der Versuch, die Ehre der Stadt zurückzuholen. Wir warteten alle auf den Tag, an dem die Kapsel beweisen durfte, dass sie kein Spielzeug ist. Wir warteten auf den Tag, an dem das Loch tief genug gebohrt werden durfte, ohne dass einer Halt schreit. Und dieser Tag, der sollte kommen. Er sollte uns zeigen, dass wir recht hatten mit unserem Dickkopf. Aber bis dahin mussten wir lernen, mit dem Schatten von Hibernia zu leben. Wir mussten lernen, dass die Hoffnung manchmal einen langen Atem braucht. Länger als jede Schicht, die wir je gefahren sind. In der siebten Schicht schauen wir uns an, wie die Welt endlich aufmerksam wurde auf das, was wir hier im Gelsenkirchener Staub erfunden haben. Nimm noch einen Schluck, Hayo. Der Schatten ist lang, aber die Sonne geht irgendwann wieder auf. Jetzt wird die Geschichte richtig groß. Weißt du, Gelsenkirchen war ja schon immer eine Stadt, die für die harte Arbeit bekannt war. Aber plötzlich fingen die Leute an, uns mit ganz anderen Augen zu sehen. Die Nachricht von der Rettungskapsel, von diesem stählernen Nadelöhr aus Dahlbusch, hatte sich nämlich wie ein Lauffeuer in der internationalen Bergbauwelt verbreitet. Es war wie eine kleine Revolution, die ganz leise in einer Gelsenkirchener Werkstatt angefangen hatte und nun laut an die Türen der großen Industrien klopfte. Man muss sich das mal vorstellen, überall auf der Welt, in den Kupferminen von Chile, in den tiefen Goldschächten von Südafrika oder in den Kohlegruben von Amerika, überall gab es das gleiche Problem. Wenn der Berg erstmal zugeschlagen hatte, dann warst du weg vom Fenster. Es gab keine Technik, die fein genug war, um durch das massive Gestein zu den Kumpels vorzudringen, ohne alles zum Einsturz zu bringen. Und dann hörten sie von uns. Sie hörten von diesen verrückten Schlossers aus dem Ruhrgebiet, die ein Rohr gebaut hatten, in dem ein Mann wie eine Zigarre hunderte Meter tief versenkt werden kann. Die ersten Ingenieure aus dem Ausland tauchten hier in Rothausen auf. Das waren Kerle in feinen Zwirnanzügen, die sich mit unseren Jungs in den öligen Blaumännern an die Werkbank stellten. Da wurde nicht viel gefackelt. Die haben sich die Pläne angeguckt, haben mit dem Zollstock nachgemessen und immer wieder diesen einen Satz gesagt. 38,5 Zentimeter!
Are you serious?
Ja, wir waren todernst. In der Werkstatt wurde jetzt nicht mehr nur repariert, da wurde jetzt exportiert. Nicht nur das Metall, sondern die Idee dahinter. Der Geist von Dalbusch fing an, fliegen zu lernen. Es war eine seltsame Zeit. Auf der einen Seite hatten wir noch immer diesen Kloß im Hals wegen Hibernia. Aber auf der anderen Seite spürten wir einen neuen Stolz. Wir merkten, dass unser Schmerz von damals einen Sinn bekommen hatte. Wir hatten eine Antwort auf den Tod gefunden, die weltweit verstanden wurde. Die Kapsel wurde zum Inbegriff von Hoffnung. Sie war nicht mehr nur ein Gerät aus Dalbusch. Sie wurde zur Dalbusch-Rettungseinheit. Ein Name, der Sicherheit versprach, wo vorher nur Verzweiflung war. Wir haben damals angefangen, die Kapseln in Serie zu bauen. Aber jedes Teil wurde immer noch so behandelt, als wäre es ein Einzelstück. Die Jungs an den Schweißgeräten wussten genau. Dieses Ding hier geht vielleicht nach Amerika und jenes dort nach Indien. Irgendwo auf der Welt wird ein Kumpel, genau wie wir im Dunkeln sitzen und nach oben horchen. Und dann wird diese Kapsel kommen, glänzend im Licht der Lampen und ihn aus der Hölle ziehen. Dieses Wissen hat die Männer hier in der Werkstatt beflügelt. Da wurde keine Überstunde gezählt, da wurde einfach gemacht. In Gelsenkirchen merkte man, dass sich was dreht. Wir waren nicht mehr nur die Stadt des Rußes, wir waren die Stadt der Lebensretter. Wenn du damals durch Bückendorf gelaufen bist, konntest du diesen neuen Vibe spüren. Es war, als ob die Stadt nach den dunklen Jahren der Trauer endlich wieder tief durchatmen konnte. Wir hatten gezeigt, dass wir aus dem tiefsten Schwarz das hellste Licht machen können. Die Kapsel war unser Botschafter. Aber die wahre Bewährungsprobe, der Moment, in dem die Welt nicht nur über uns las, sondern mit uns zitterte, der stand noch aus. Es ist eine Sache, Technik zu verkaufen, aber es ist eine ganz andere Sache, wenn die Kameras der Welt auf dich gerichtet sind und du beweisen musst, dass dein Nadelöhr wirklich funktioniert, wenn es um Sekunden geht. Die Kapsel wartete auf ihren großen Auftritt auf der Weltbühne. Und während wir hier in der Werkstatt den letzten Schliff gaben, braute sich in der Ferne etwas zusammen, das niemand von uns für möglich gehalten hätte. Ein Abenteuer, das von Gelsenkirchen bis ans Ende der Welt führen sollte. In der achten Schicht, da schauen wir uns an, wie die Kapsel zum ersten Mal so richtig zeigen musste, was in ihr steckt. Nimm dir noch ein. Hajo, es wird jetzt international. Es wird jetzt international. Das wird es Zeit, dass wir uns mal klar machen, wie weit dieser Weg eigentlich war. Von der staubigen Werkstatt in Dalbusch bis hin zu den Bergen auf der anderen Seite der Welt. Die Kapsel war mittlerweile kein Geheimnis mehr, sie war ein Versprechen. Aber ein Versprechen ist nur so viel wert wie der Tag, an dem man es einlösen muss. Und dieser Tag kam, als irgendwo da draußen, tausende Kilometer von Ückendorf entfernt, die Erde wieder einmal ihren Rachen aufmachte und nicht mehr schließen wollte. Man muss sich das mal reinziehen. Da sitzen Männer fest, tief im Bauch eines Berges, den wir hier im Revier höchstens vom Hörensagen kannten. Die Geologie war anders, der Stein war härter, die Hitze vielleicht noch drückender. Aber die Verzweiflung? Die war genau dieselbe wie bei uns im Jahr 1950 oder bei der Katastrophe von Hibernia. Der Mensch schreit unter Tage überall in derselben Sprache um Hilfe. Und in diesem Moment erinnerte sich jemand an die Pläne aus Deutschland. Jemand sagte, da gibt es diese Typen aus Gelsenkirchen. Die haben da so ein Rohr gebaut, ein stählernes Nadelöhr. Es war der Moment, in dem die Kapsel zum ersten Mal richtig fliegen lernte. Ich stell mir vor, wie die Jungs hier in der Werkstatt die Nachricht im Radio hörten oder in der Zeitung lasen. Stell dir vor, du hast die Schweißnaht an dem Ding selbst gesetzt, du hast die Bolzen festgezogen und die Kanten glatt gefeilt und plötzlich erfährst du, dein Werkstück wird gerade in ein Flugzeug verladen. Es geht über den großen Teich, weil da unten Menschenleben an deinem Handwerk hängen. Das ist ein Gefühl, da wächst du über dich hinaus, aber dir schlottern auch die Knie. Denn wenn das Ding versagt, wenn es sich verkantet, dann ist es dein Name, der mit der Tragödie verbunden bleibt. Die Welt hielt den Atem an. Zum ersten Mal waren da Kameras, die direkt vom Ort des Geschehens berichteten. Die Menschen saßen in ihren Wohnzimmern von Essen bis New York und starrten auf die flimmernden Kisten. Sie sahen, wie dieses schmale Ding aus Gelsenkirchen, dieses Wunder aus Stahl, langsam in ein Bohrloch gelassen wurde, das kaum breiter war als ein Suppenteller. Die Ingenieure vor Ort schwitzten Blut und Wasser, jedes Zentimeter, den die Winde das Seil abließ, war ein Kampf gegen die Reibung, gegen die Angst und gegen die Schwerkraft. Und dann, nach Stunden der Ungewissheit, kam das Signal von unten. Die Kapsel war angekommen. Sie war durch das Gestein geglitten, als hätte der Berg selbst Respekt vor diesem Gelsenkirchener Dickkopf gehabt. Einer nach dem anderen wurden die Männer nach oben gezogen. Wenn du das siehst, wie ein Kumpel nach Tagen oder Wochen im Dreck das erste Mal wieder die Sonne sieht oder die kalte Nachtluft einatmet, dann weißt du, wofür wir hier im Revier eigentlich leben. Das war der Sieg über die Mauer von Hibernia. Das war die späte Rache an dem Schicksal, das uns damals die Hände gebunden hat. In Gelsenkirchen wurde in dieser Zeit nicht viel gefeiert. Das ist nicht unsere Art, wir haben uns eher still zugenickt. In den Kneipen in Rothausen wurde ein Bier mehr getrunken. Auf die Jungs da drüben und auf unsere Schlosser hier. Aber man spürte, dass sich was verändert hat. Wir waren nicht mehr die Verlierer von Hibernia. Wir waren die, die das Werkzeug für das Leben gebaut hatten. Die Kapsel hatte ihre Feuerprobe bestanden. Sie war kein Prototyp mehr. Sie war eine Legende aus Stahl. Aber weißt du, was das Verrückteste ist? Die Geschichte war damit noch lange nicht am Ende. Die Technik entwickelte sich weiter, die Jahre gingen ins Land und manch einer dachte schon, die Kapsel würde irgendwann nur noch im Museum stehen. Aber der Berg schläft nie ganz, er wartet nur auf den nächsten Moment, um uns herauszufordern. Und die größte Herausforderung, der Moment, der wirklich alles in den Schatten stellen sollte, der lag noch weit in der Zukunft. Ein Moment, in dem die ganze Welt für Wochen stillstehen würde, auf eine Rettung zu hoffen, die ohne den Geist von Dalbusch niemals möglich gewesen wäre. Aber nimm erstmal noch einen kräftigen Schluck. Hajo. Wir nähern uns dem Gipfel der Geschichte. In der neunten Schicht schauen wir uns an, wie das Erbe von Dalbusch zum größten Wunder der modernen Zeit wurde. Man hört das ferne, unerbittliche Dröhnen eines riesigen Bohrers, das wie ein tiefes Bassgrollen die Luft erzittern lässt. Eine einsame E-Gitarre spielt eine weite, offene Melodie, die nach unendlicher Ferne klingt. Wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung. Wir verlassen das graue Gelsenkirchen und landen mitten in der chilenischen Wüste. Im Jahr 2010, stell dir das vor. Die Sonne brennt gnadenlos auf dem gelben Sand und tief unter der Oberfläche der Atacama-Wüste ist die Welt gerade für 33 Männer eingestürzt. Die Mine San José war zur Falle geworden. 7000 Tonnen Gestein waren runtergekommen. Ein Block, so groß wie das Empire State Building, hatte den Weg nach oben versiegelt. 17 Tage lang wusste die Welt nicht einmal, ob da unten noch jemand atmet. Die Welt hielt den Atem an. Und für viele sah es so aus, als würde sich die Geschichte von Hibernia hier am Ende der Welt wiederholen. Aber dann, nach über 2 Wochen, kam dieses kleine Lebenszeichen an einem Bohrer hoch, ein Zettel, auf dem stand: Wir sind wohlauf im Schutzraum, die 33. In diesem Moment wurde aus einer Tragödie das größte Rettungsdrama der modernen Geschichte. Aber wie kriegst du Männer aus 700 Metern Tiefe hoch, wenn der Berg über ihnen so instabil ist wie ein Kartenhaus? Wie rettest du Menschen durch ein Bohrloch, das kaum breiter ist als die Schultern eines Mannes? Und genau in diesem Augenblick, als die klügsten Köpfe der NASA und der weltweiten Bergbauindustrie am Verzweifeln waren, da flüsterte die Geschichte ihnen einen Namen zu: Dalbusch. Man erinnerte sich an das stählerne Nadelöhr aus Gelsenkirchen, auch wenn die Rettungskapsel in Chile am Ende Phoenix getauft wurde. So steckte in ihr die DNA von dem, was unsere Schlosser in Dalbusch Jahrzehnte zuvor erfunden hatten. Es war das exakt gleiche Prinzip. Eine schmale, konische Kapsel, gerade mal so breit, dass ein Mann mit angelegten Armen hineinpasst. Die Ingenieure in Chile griffen auf die Erfahrungen zurück, die wir hier im Revier mit Blut und Tränen bezahlt hatten. Das Wundergerät von Dalbusch war der Blaupause für die Rettung der 33. Ich saß damals hier in meiner Werkstatt, genau wie Millionen andere Menschen auf dem Planeten, und hab auf den alten Fernseher gestarrt. Als die erste Kapsel in die Tiefe gelassen wurde, da hatte ich einen Kloß im Hals, so groß wie eine Faust. Ich dachte an die Jungs von Hibernia, die damals hinter der Mauer bleiben mussten. Ich dachte an den eisernen H-E-I-N-Z, der sich zurück ins Leben gekämpft hatte. Und ich dachte an die Schlosser, die nachts an dem Stahl gefeilt hatten. Es war, als würden sie alle mit in dieser Kapsel nach unten fahren. Es war Gelsenkirchener Geist, der da durch den chilenischen Fels glitt. Und dann kam der Moment, der erste Kumpel wurde nach oben gezogen. Die Kapsel tauchte aus dem Schlund der Erde auf, staubig und verkratzt. Aber sie hielt, sie öffnete sich. Und ein Mensch trat heraus, der eigentlich schon längst aufgegeben worden war. In diesem Augenblick jubelte die ganze Welt, von Santiago bis Ückendorf. Es war der ultimative Beweis, dass unser Dickkopf recht hatte, dass man niemals einen Mann aufgibt, egal wie tief das Loch ist. Die Technik aus dem Pott hatte über den Tod gesiegt, 60 Jahre nach dem großen Unglück auf Schacht 6. Weißt du, was das für ein Gefühl war? Es war, als würde sich ein Kreis schließen. Die Phoenix-Kapsel war die Wiederauferstehung der Dalbusch-Bombe. Wir hatten der Welt gezeigt, dass unsere Erfindung zeitlos ist, dass wahres Handwerk und echte Menschlichkeit niemals verhalten. In Rothausen haben die Leute an diesem Tag die Fenster aufgemacht und sich über die Straße zugerufen. Hast du gesehen? Unsere Kapsel hat's geschafft. Es war unser Sieg, weit weg in der Wüste. Aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende erzählt. Es gibt noch eine letzte Schicht, eine, die uns wieder zurück nach Hause führt. Denn was bleibt von so einem Wunder, wenn die Kameras wieder weg sind? Was bleibt uns hier in Gelsenkirchen von diesem Erbe? In der 10. und letzten Schicht schauen wir uns an, was diese Reise für uns heute bedeutet. Wie wir diesen Geist am Leben halten, auch wenn die Zechen längst zu sind. Nimm den letzten Schluck aus der Pulle. Hayo.
Wir fahren jetzt zur letzten Schicht ein. Man hört das Ferne. Man hört das Ferne. Man hört das Ferne. Man hört das Ferne. Unerbittliche Dröhnen eines riesigen Bohrers. Man hört das Ferne. Man hört das Ferne. Man hört das Ferne. Man hört das Ferne. Unerbittliche Dröhnen eines riesigen Bohrers, das wie ein tiefes Bassgrollen die Luft erzittern lässt. Eine einsame E-Gitarre spielt eine weite, offene Melodie, die nach unendlicher Ferne klingt. Wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung. Wir verlassen das graue Gelsenkirchen und landen mitten in der chilenischen Wüste im Jahr 2010. Stell dir das vor, die Sonne brennt gnadenlos auf den gelben Sand und tief unter der Oberfläche der Atacama-Wüste ist die Welt gerade für 33 Männer eingestürzt. Die Mine San Jose war zur Falle geworden, 7000 Tonnen Gestein waren runtergekommen, ein Block so groß wie das Empire State Building hatte den Weg nach oben versiegelt. 17 Tage lang wusste die Welt nicht einmal, ob da unten noch jemand atmet. Die Welt hielt den Atem an und für viele sah es so aus, als würde sich die Geschichte von Hibernia hier am Ende der Welt wiederholen. Aber dann, nach über 2 Wochen, kam dieses kleine Lebenszeichen an einem Bohrer hoch, ein Zettel auf dem Stand. Wir sind wohl auf dem Schutzraum, die 33. In diesem Moment wurde aus einer Tragödie das größte Rettungsdrama der modernen Geschichte. Aber wie kriegst du Männer aus 700 Metern Tiefe hoch, wenn der Berg über ihnen so instabil ist wie ein Kartenhaus? Wie rettest du Menschen durch ein Bohrloch, das kaum breiter ist als die Schultern eines Manns? Und genau in diesem Augenblick, als die klügsten Köpfe der NASA und der weltweiten Berg.
So, jetzt sind wir am Ende unserer Reise angekommen. Wir sitzen hier in der Werkstatt, der Kaffee ist kalt geworden. Und die Sonne wirft lange Schatten über den Asphalt von Hassel. Wenn du dir das alles nochmal durch den Kopf gehen lässt, dann merkst du erst, was für ein gewaltiges Brett diese Geschichte eigentlich ist. Wir haben über Stahl geredet, über Kapseln und über Bohrlochdurchmesser von 38,5 Zentimetern. Aber am Ende, wenn man den ganzen Ruß mal beiseite wischt, dann haben wir über uns geredet. Über das, was einen Menschen ausmacht, wenn es hart auf hart kommt. Gelsenkirchen ist heute nicht mehr die Stadt, in der an jeder Ecke ein Förderturm den Takt angibt. Die Schlote rauchen seltener und die Kau sind oft Museen oder Büros geworden. Manche sagen, wir hätten unsere Identität verloren, weil die Kohle weg ist. Aber wenn ich mir die Geschichte der Dalbuschbombe ansehe, dann weiß ich, dass das Quatsch ist. Die Kohle war nur das, was wir aus dem Boden geholt haben. Das, was uns wirklich ausmacht, das steckt in diesem Erfindergeist, in diesem unbändigen Willen, niemals jemanden zurückzulassen. Das ist unser wahres Erbe. Und das kriegst du aus Gelsenkirchen nicht raus, egal wie viele Zechen du zumachst. Die Kapsel, die heute irgendwo im Museum steht oder in Chile als Nationalheiligtum verehrt wird, die erzählt uns jeden Tag, gib niemals auf. Auch wenn das Loch noch so klein ist, auch wenn die Experten sagen, es gäbe keine Hoffnung mehr. Es gibt immer einen Weg, wenn du nur stur genug bist, ihn zu suchen. Das ist der Gelsenkirchener Schlagschlag. Wir sind die, die anpacken, wenn andere noch diskutieren. Wir sind die, die in der Werkstatt bleiben, bis die Lösung steht. Auch wenn es 3 Uhr morgens ist und die Knochen wehtun. Ich laufe oft nochmal über den Friedhof in Ückendorf, wenn ich mal wieder zweifle oder wenn der Alltag mich nervt. Ich stell mich vor diese 4 Bronzeknappen und sag ihnen Danke, Danke, dass sie uns daran erinnern, woher wir kommen. Ihr Schweigen ist kein Zeichen von Niederlage, sondern ein Zeichen von Stolz. Sie bewachen die Erinnerung an die 78 von damals und an die 25 von Hibernia. Aber sie bewachen auch das Versprechen, das wir ihnen gegeben haben, dass wir aus ihrem Schicksal gelernt haben, dass wir die Technik gebaut haben, die heute weltweit Leben rettet. Ihr Opfer war nicht umsonst. Weißt du, Hayo, wenn du das nächste Mal durch die Stadt fährst und die alten Halden siehst, dann denk nicht an den Dreck. Denk an das Licht, denk an den Moment, als die Kapsel in der Atacama-Wüste aus dem Boden auftauchte und die Welt gejubelt hat. Das war ein Stück Gelsenkirchen, das da oben stand. Das war unser Herzschlag, der dort in der Ferne gehört wurde. Wir sind vielleicht eine Stadt mit Narben, aber genau diese Narben machen uns stark. Sie zeigen uns, dass wir überlebt haben, dass wir immer wieder aufgestanden sind. Das Erbe von Dalbusch lebt weiter. Es lebt in jedem Rettungsteam, das heute mit modernster Technik ausrückt. Es lebt in jedem Tüftler, der in seiner Garage an einer Idee bastelt, um die Welt ein kleines bisschen sicherer zu machen. Und es lebt in uns, wenn wir die Geschichte weiterzählen. Wir dürfen nicht vergessen, woher das Licht kommt. Es kommt aus der tiefsten Dunkelheit, geschmiedet von Männern, die nicht wussten, dass sie Geschichte schreiben, sondern die einfach nur ihre Kumpel retten wollten. So, die Schicht ist zu Ende. Die Lampen gehen aus und es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Aber das Gefühl, das bleibt. Wir haben die Mauer von Hibernia eingerissen. Nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern mit dem Verstand und dem Herzen. Wir haben dem Tod gezeigt, dass Gelsenkirchen an die Kopf eine Macht ist, mit der man rechnen muss. Und solange wir diese Geschichten erzählen, solange wir uns an den Stahl und den Schweiß erinnern, solange brennt hier im Revier immer ein Licht, ein ewiges Licht der Hoffnung, das niemals ausgehen wird. Mach's gut, mein Freund. Wir sehen uns auf der nächsten Schicht. Die Werkstatt ist jetzt zu, aber der Geist bleibt wach.
Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hayo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.